Das Radio Klassik Stephansdom Sommergespräch.
Hinter einer Rokoko-Fassade in der Wiener Innenstadt eröffnet sich ein mit Efeu bewachsener Pavlatschen-Innenhof. 1801 wurde der Dramatiker Johann Nepomuk Nestroy in diesem Haus geboren. Seit einem Jahr leitet Elisabeth Birnbaum hier das österreichische katholische Bibelwerk. Elisabeth Birnbaum hat am Alten Testament geforscht, unter anderem über das Buch Judith und über Salomo. Sie lehrte an der Universität Wien, in Dresden und Linz. Stefanie Jeller hat Elisabeth Birnbaum im Bibelwerk besucht. Hören Sie nun das für heuer letzte Radioklassik-Sommergespräch, in dem es auch schon um Weihnachten geht.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Radioklassik-Sommergespräch, zum letzten in diesem Sommer. Heute aus der Bräunerstraße im ersten Bezirk. Das sind hier die Räumlichkeiten des österreichischen katholischen Bibelwerks. Und dieses wunderbare alte Gebäude ist Nestroys Geburtshaus. Wir werden heute über die Bibel reden. Und wir werden auch über Weihnachten sprechen. Da werden nämlich heuer die bekannten Weihnachtsgeschichten der Bibel etwas anders klingen. Wir kommen dann noch dazu. Und zum Sommergespräch begrüßen darf ich Elisabeth Birnbaum, die Direktorin des Bibelwerkes.
Danke, herzlich willkommen im Bibelwerk.
Danke, dass wir das Sommergespräch hier führen dürfen. Sommerzeit ist für viele die Urlaubszeit. Wie machen Sie Urlaub? Wo tanken Sie Kraft?
Ja, ich bin mit der Zeit draufgekommen, dass es mir besser tut, in Bewegung zu bleiben, in geistiger und körperlicher. Deswegen liege ich nicht am Strand oder nur ganz selten und mache lieber eine Kulturreise. Ich mache mit meiner Familie jetzt schon ein paar Jahre sehr erfolgreich Städtereisen oder sonstige Kulturreisen oder gehe wandern. Also heuer waren wir auf dem Peloponnes und haben uns in die griechische Kultur eingelebt und das war eine sehr, sehr schöne Reise. Da bekommt man das Hirn dann frei, weil man sich so viel mit diesen anderen Dingen beschäftigen muss und nicht an die Arbeit denken kann.
Elisabeth Birnbaum, Sie sind jetzt Direktorin des katholischen Bibelwerks, Sie sind Alttestamentlerin und Bibelwissenschaftlerin, waren aber davor Sängerin. Was haben denn diese beiden Berufe gemeinsam?
Naja, schon ein paar Dinge. Ich würde sagen, beide Berufe versuchen, etwas mitzuteilen, etwas zu vermitteln, das über den reinen Verstand hinausgeht. Also im Gesang, egal ob auf der Bühne oder im Konzertsaal, versuche ich einen Text durch den Gesang nicht nur verständlich zu machen, sondern der muss zum Herzen sprechen. Durch Singen gehen da andere Wege auf, die ich mit dem Intellekt nicht habe. Und genau dasselbe versuche ich als Theologin. Ein Theologe kann die Bibel noch so gut beschreiben und so genau zerpflücken oder sonst was, wenn es nicht letztlich darum geht, diesen Text für die Menschen zu etwas Tieferem zu machen, zu etwas Erfahrbarem, also dass da gespürt wird, was da noch alles dazugehört, einen Weg zu Gott zu finden. Das ist im Grunde die Aufgabe einer Theologin. Also beide haben es mit Texten zu tun und beide haben es mit einem Weg zu tun, ja, an die Herzen der Zuhörenden zu kommen.
Sie stammen ja aus einer Musikerfamilie. Es war irgendwie aufgelegt, dass Sie Sängerin werden. Wie kam es dann dazu, dass Sie Theologin wurden?
Das ist eine sehr lange Geschichte. Im Grunde ist das aus zahlreichen winzigen kleinen Geschehnissen entstanden. Im Nachhinein sage ich, das war alles so merkwürdig und so unbeabsichtigt, dass ich es als Fügung bezeichnen würde heutzutage. Also ich habe im Grunde mit 30 Jahren eine Art Lebenswende vollzogen, wenn Sie so wollen, und war selbst am meisten überrascht, als sich da dieser Weg abgezeichnet hat, ich sollte jetzt Theologie studieren. Da habe ich einmal ein paar Tage mir gedacht, wieso, wieso ich? Und ja, und habe das dann aber trotzdem begonnen, habe gedacht, ich versuche es halt einmal und bin eigentlich relativ schnell in diesen Weg vorangekommen. Also im Gegensatz zu meiner Sängerlaufbahn, wenn Sie so wollen, es hat sich plötzlich alles eins ins andere gefügt und ich habe da zuschauen dürfen und habe mich gefreut darüber.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ich habe mit 30 gesehen, dass meine hohen Ansprüche an das, was eine Sängerin ist, dass ich die nie verwirklichen kann in dieser Form. Ich war gut und ich habe auch Engagements gehabt, aber ich habe gemerkt, das wird es nicht mehr. Und ich bin auf eine Berufs- und Studienmesse gegangen und habe mich von allem inspirieren lassen, was ich gefunden habe. Studien, Ausbildungen, ich wollte immer schreiben, ich habe gedacht, ich gehe zur Zeitung oder alle möglichen Dinge, also ganz Werbetexte oder alle seltsamen Dinge, was mich irgendwie instinktiv angesprochen hat, habe ich gesammelt und zu Hause habe ich das dann ausgewertet. Und eben zu meiner eigenen Überraschung kam dann irgendwie Theologie raus und das war für mich ganz schwer zu glauben. Aber ich dann gedacht, naja, offenbar soll es so sein und dann habe ich damit begonnen. Ja.
Elisabeth Birnbaum, Sie haben Ihre Tätigkeit als Direktorin des katholischen Bibelwerks vor ungefähr einem Jahr begonnen und das in einer besonderen Zeit. Die deutschsprachige Bibelübersetzung oder deutschsprachige katholische Bibelübersetzung wurde über mehrere Jahre hindurch überarbeitet und im Advent dieses Jahres wird dieser neue Text auch in den Gottesdiensten zu hören sein. Die Bibelausgaben sind ja schon länger im Umlauf, vielleicht haben die Hörer und Hörerinnen ja auch schon eine zu Hause liegen. Aber jetzt wird dieser Text auch erstmals in den Lesungen im Gottesdienst vorgetragen. Das Bibelwerk hat sich für diese Einführung etwas Besonderes überlegt. Was ist da zu erwarten?
Also ab ersten Adventssonntag, wie gesagt, gibt es eben diese neue revidierte Einheitsübersetzung im neuen Lektionar drinnen. Das heißt, die Lektorinnen und Lektoren werden daraus die Lesungen lesen. Und wir wollten ein Jahr der Bibel anregen, haben das bei der österreichischen Bischofskonferenz eingebracht. Geworden sind daraus gleich 3 Bibeljahre zu unserer großen Freude. Das heißt, mit ersten Adventssonntag beginnen auch 3 besondere Jahre mit Schwerpunkt Bibel. Für die Einführung der Lektionare selbst haben wir uns einen Begrüßungsgottesdienst überlegt, gemeinsam mit dem österreichischen Liturgischen Institut. Das heißt, wir würden gerne, das ist unser Ziel, dass in möglichst allen Pfarren diese Lektionare im Gottesdienst angemessen mit einer gewissen liturgischen Form begrüßt werden. Die Bischöfe haben schon einige ihre Bereitschaft dazu kundgetan. Allen voran wird Kardinal Schönborn im Wiener Stephansdom am Vorabend des ersten Adventssonntags so einen Begrüßungsgottesdienst für das neue Lektionar halten. Und wir haben dazu eben einen Gottesdienstentwurf, auch einen Gottesdienstentwurf für Wortgottesdienste und auch für Kindergottesdienst und mit einem Predigtentwurf dazu erstellt, eben gemeinsam mit dem Liturgischen Institut. Und das kann man auch auf unseren beiden Homepages herunterladen, kostenlos. Und wir würden einfach gerne, dass daraus ein großes österreichisches Zeichen wird, dass diese Lektionare herzlich willkommen geheißen werden.
Bleiben wir noch bei diesen 3 Jahren der Bibel, entsprechend den 3 Lesejahren. Was soll sich denn sonst tun oder was stellen Sie sich vor, was sonst noch anders sein soll in Pfarrgemeinden und anderen Gemeinschaften?
Ja, was wir uns überlegt haben, man muss ja auch immer auf seine Ressourcen schauen, wir haben gedacht, wir würden gerne in diesen 3 Jahren vor allem den Multiplikatoren, also denen, die jetzt schon in der Pastoral oder in der Schule oder in der Bildung und so weiter, die jetzt schon mit religiösen Inhalten zu tun haben, ich sage es einmal so offen, denen helfen und die ermutigen, dass sie die Bibel mehr zur Grundlage ihres Tuns machen. In der Hoffnung, dass natürlich, wenn eben ein Religionslehrer jetzt wieder mehr Zugang zur Bibel bekommt, dass er das natürlich wieder weitergibt an seine Schülerinnen und Schüler. Also eine Erinnerung, dass die Bibel eigentlich die Seele jedes pastoralen und jedes religiösen Tuns ist.
Es beginnt mit dem ersten Adventssonntag und dem Lesejahr C, in dem besonders oft das Lukas-Evangelium zu hören ist und das ein bisschen anders klingen wird heuer. Man muss auch dazu sagen, es ist nicht gänzlich anders und es wird wahrscheinlich vielen nicht auffallen, dass sich überhaupt der Text geändert hat. Aber was konkret, können Sie da ein paar Beispiele nennen, ist denn dann am ersten Adventssonntag anders?
Also was vielleicht am meisten auffallen wird, ist bei alttestamentlichen Texten wird der Gottesname, also das, was in der hebräischen Bibel mit den Konsonanten JHWH geschrieben wird, wird nicht mehr als Jahwe zu hören sein, sondern als Herr. Das war bis dato auch schon sehr oft so. Das heißt, es gibt in der Bibel sehr viele Vorkommen dieses Gottesnamens, und die alte Einheitsübersetzung hat manchmal mit Herr übersetzt, eigentlich meistens, und dann aber auch einige Male mit Jahwe. Und das wollte man aus verschiedenen Gründen jetzt vereinheitlichen, vor allem auch aus Respekt gegenüber dem Judentum, die ja den Gottesnamen aus Ehrfurcht nicht aussprechen. Also,
das muss man vielleicht auch dazu sagen, deshalb ist auch in unserem Alten Testament dieses unaussprechbare JHWH, stimmt das?
Also in der hebräischen Form ja, selbstverständlich. Da sind zwar Vokale drunter, aber bewusst falsche Vokale, die auf ein Ersatzwort hinweisen. Also das heißt, man hat von frühester Zeit schon ein Ersatzwort für diesen Gottesnamen verwendet. Man hat zum Beispiel Hashem, der Name, gesagt, ja, oder Adonai, Herr. Und dieses Herr hat bei uns auch eine ganz lange, auch im Christentum eine ganz lange Tradition. Sie finden das sowohl in den Septuaginta-Texten, also in der ältesten griechischen Übersetzung, und sie finden es auch in der lateinischen Übersetzung, in der Vulgata von Hieronymus. Da wird immer der Gottesname mit Dominus, also Herr, ersetzt. Ja. Und deswegen stehen wir da einer sehr langen Tradition. Und nicht zuletzt auch die evangelischen, also in der Lutherbibel ebenso wie in der Zürcher Bibel und auch in anderen, ersetzen auch immer mit Herr. Und damit man aber sieht, dass dieses Herr nicht einfach irgendein normaler Herr ist, sondern eben hier wirklich der Gottesname ersetzt wird, steht dieses Herr in besonderen Buchstaben, also in Kapitelchen. Das sind diese Großbuchstaben, wo man aber immer noch Groß- und Kleinbuchstaben voneinander unterscheiden kann. Also ganz besonders hervorgehoben, und dadurch sieht man sofort, wo steht im Hebräischen eigentlich dieses, wie wir es nennen, Tetragramm, also diese vier Buchstaben JHWH. Und das finde ich auch eine sehr wichtige Sache, darauf hinzuweisen, dass es eben ein Ersatzwort ist. Es soll damit nicht ein patriarchales System gestärkt werden oder ähnliche Dinge, wie man das oft hört, sondern man möchte eben einen Ersatz finden, der irgendwie in unserer Tradition schon da ist.
Es gibt offensichtlich so ein Ringen um dieses, also eigentlich das Zentrum der Bibel, da geht es um Gott, um das überhaupt auf den Punkt in ein Wort zu bringen. Und Sie sagen, es soll nicht etwas Patriarchales unterstützen, es ist aber natürlich doch eine männliche Form. Welche Assoziationen soll man mithören, wenn man dieses Herr ausspricht oder hört?
Das ist das Unaussprechliche benennt sozusagen, nicht? Also wir haben in diesem Gottesnamen alles, was Gott ist, drinnen. Und das, wenn Sie im Buch Exodus diese Selbstvorstellung Gottes lesen, nicht Mose am Dornbusch, diese berühmte Geschichte, wo er dann sagt, ich bin der ich bin. Es wird auch verschieden übersetzt, ich bin der ich bin da, hat es früher mal geheißen, oder ich bin der ich sein werde. Also alles diese Unverfügbarkeit, aber auch diese Verlässlichkeit, Gott ist da, man kann ihn nicht manipulieren, er ist immer der, der er selbst ist und nicht der, den ich gern hätte. Er ist für uns da und er bleibt der, der er ist. Er ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Darüber hinaus natürlich alles, was wir in unserem Glauben noch an weiteren Assoziationen haben, von dem, der für uns eintritt, der für uns kämpft, der gerecht ist, der barmherzig ist. Also ich glaube, das ist unendlich, so wie Gott.
Eine andere Neuerung in der überarbeiteten deutschsprachigen Bibelübersetzung für den katholischen Bereich jetzt gibt es auch, die wahrscheinlich auch gleich im ersten Gottesdienst auffallen wird. Was ist das?
Das ist natürlich in der Briefliteratur, bei den Paulusbriefen, die Anrede an Brüder und Schwestern. Das ist etwas, was jetzt neu dazukommt. In der alten Einheitsübersetzung hieß die Anrede Brüder und jetzt heißt es Brüder und Schwestern. In Wahrheit ist das etwas, was ja schon seit vielen Jahren vermutlich in den meisten Kirchen so auch dazu gelesen wurde oder auch vielleicht auch nicht in allen, ja. Aber in der Bibel ist es bisher noch nicht so gestanden. Warum diese Schwestern jetzt dazugekommen sind, das hat man dann gleich mit irgendeiner Form von Genderwillkür oder sonstigem verdächtig machen wollen. Tatsache ist, dass das griechische Wort Adelphoi ein Inklusivwort ist. Das heißt, es bezeichnet sowohl männliche als auch weibliche Angehörige oder nahe Verwandte sozusagen, übertragen gesprochen. Und diese Brüder waren immer schon die Schwestern sozusagen mitgemeint. Nur in unserem deutschen Wort Brüder ist es völlig klar, dass, also ich kann meine Schwester nicht als Bruder bezeichnen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Im Griechischen ginge das. Und dadurch hat man versucht, diesen eigentlich ursprünglichen Sinn besser Ausdruck zu verleihen, indem man eben diese Schwestern jetzt explizit dazu schreibt.
Ein Vorteil der bisherigen Einheitsübersetzung der deutschsprachigen war ja, dass das Neue Testament und die Psalmen mit den evangelischen Christen ein gemeinsamer Text, ein gemeinsamer approbierter Text war. Das ist jetzt nicht mehr so. Was macht man zukünftig bei ökumenischen Feiern, bei Feiern mit evangelischen Christen? Was nehmen wir da für Bibeltexte?
Ich würde dafür plädieren, dass man wechselt innerhalb des Gottesdienstes. Hängt natürlich immer von den Beteiligten ab, aber ich denke, es wäre sogar ein sehr schönes Zeichen, wenn man sagt, erste Lesung aus der katholischen Einheitsübersetzung, zweite Lesung aus der, je nachdem, Luther-Übersetzung oder mit wem eben diese Feier gerade abgehalten wird, um auch dadurch diesen Reichtum mehr sichtbar zu machen. Also eine kleine Ergänzung muss ich machen. Das Neue Testament und die Psalmen wurden mit evangelischem Zutun übersetzt. Das ersetzt aber nicht die Lutherbibel. Also die Evangelischen hatten natürlich trotzdem ihre Lutherbibel. Das war nur bei ökumenischen Veranstaltungen dadurch vielleicht leichter.
Die Lutherbibel hat ja auch eine Überarbeitung erfahren. Die revidierte Luther-Übersetzung 2017. Was schätzen Sie daran? Gibt es etwas, was Ihnen daran gefällt?
Die neue Lutherbibel versucht noch mehr oder wieder mehr Luther deutlich zu machen und das gefällt mir. Also das hat ja auch ein paar Revisionen hinter sich und eine Zeit lang hat man versucht, sich wieder ein bisschen mehr am Originaltext festzumachen oder wie auch immer. Luther hat ja auch sehr originalsprachlich gedacht, aber manche Formulierungen sind halt typisch Luther und die hat man jetzt wieder hervorgeholt oder mehr akzentuiert, wenn man das überhaupt so stark ausdrücken kann. Mir gefällt an der Luther-Übersetzung immer wieder auch diese Kraft der Sprache und natürlich, dass man gerade dort sehr viel Literatur begegnet sozusagen. Es gibt ja sehr viel Literatur, die aus Lutherbibeln zitieren, und so vertraute Begriffe, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid oder solche Dinge, die kennt jeder und es kam eigentlich aus der Luther-Übersetzung. Ne?
Elisabeth Birnbaum, Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass in unserer Kultur die Bibel sehr oft auftaucht und präsent ist, auch dort, wo wir es vielleicht gar nicht mehr merken. Wo ist Ihnen das zuletzt aufgefallen?
Sie brauchen sich nur irgendeine Werbung anschauen. Das ist unglaublich, wie oft da Bibel implizit oder explizit vorkommt, leider manchmal auch in der Wahlwerbung. Himmlische Genüsse, zarte Versuchungen, Engel, alles, was Sie wollen, bis hin zu einer namhaften Computerfirma, nicht, die ihr Logo aus der Bibel hat. Also dieser angebissene Apfel, da haben wir etliche kleine Anspielungen, gar nicht zu reden von biblischen Motiven, die Sie zum Beispiel sogar in Harry Potter Romanen finden, also der Kampf gegen das Dunkle oder woher kommt das Böse, alle diese Fragen, also das ist wirklich faszinierend. Ja. Oder auch in Werken, die ich sehr gut kannte, in Opern, jetzt wo ich anders hinschaue, vor kurzem erst ist mir wieder die Bohème untergekommen, die fangen gleich damit an, nicht? Da sitzen die Freunde da in ihrer eisigen Dachmansarde, vier Künstler Und der Maler, die ersten Worte der Oper sind dann, ja, dieses rote Meer, das macht mich noch mehr zittern, als mir eh schon kalt ist ungefähr, weil er malt eben das rote Meer. Und aus Rache werde ich jetzt den Pharao ertränken. So beginnt die Oper. Also sie finden unglaublich viele Fetzen aus der Bibel und hören es gar nicht mehr.
Elisabeth Birnbaum, zu Weihnachten, im Advent schon und zu Weihnachten hören wir im Gottesdienst diese überarbeitete Version der Einheitsübersetzung. Jetzt ist gerade Weihnachten ein Datum, wo auch Menschen in die Kirche gehen, die sonst das ganze Jahr über keine Zeit dafür haben. Was wird denn da neu sein? Können Sie da ein paar Hinweise geben?
Ja, also neben diesen schon erwähnten Herr und auch eben Brüder und Schwestern, das wird auch bei den Adventtexten sein, ist das zum Beispiel der Gruß, wenn Elisabeth zu Maria sagt, gebenedeit bist du, und da heißt es jetzt, gebenedeit bist du unter den Frauen, was jetzt dem griechischen Text wieder mehr gerecht wird, und auch dem Text des Ave Maria, des Bekannten, nicht, wo es ja auch heißt, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade und so weiter, du bist gebenedeit unter den Frauen. Also das wird jetzt wieder hörbarer werden.
Gebenedeit bist du unter den Frauen klingt jetzt ohnehin sehr vertraut. Wie war es denn eigentlich vorher?
Vorher hieß es, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Also dieses mehr als alle anderen Frauen. Und jetzt heißt es, gebenedeit bist du unter den Frauen. Das heißt, man hat sich an diese schöne Formulierung, an die alte und eben vertraute, vom Gebet vertraute Formulierung wieder zurückorientiert, was ich eigentlich eine sehr schöne Sache finde.
Ansonsten ist ja das Anliegen eher gewesen, sich an den Urtext und an den Klang des ursprünglichen Textes in der Originalsprache anzunähern.
Genau, und das ist ja genau damit jetzt auch passiert. Also das ist eigentlich eine deutlichere Anlehnung an den Originaltext als diese Fassung von 1980, die versucht hat, oder vielleicht mehr versucht hat, ein elegantes Deutsch zu produzieren. Ja. An und für sich ist das mit diesen unter den Frauen ist eine getreuere Übersetzung.
Was wird noch neu sein für die Ohren im Weihnachtsgottesdienst bzw. in den Gottesdiensten in der Adventzeit?
Eine ganz interessante Veränderung ist der Text aus dem Jesaja-Buch, der zur Heiligen Nacht gelesen wird, Jesaja 9, 1 bis 6. Da heißt es nun, das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Also das ist Vergangenheit. Und dazu muss man etwas sagen, dass das Hebräische offenere Zeitformen hat als wir. Also das Hebräische in diesem Fall kann Vergangenheit bedeuten, kann aber Gegenwart auch bedeuten. Und hier wurde konsequenter die Vergangenheit übersetzt. Warum? Um zu zeigen, dass dieses Geschehen, dieses Volk, das in der Finsternis ging und ein Licht sah, dass das etwas ist, das nicht Juden und Christen trennt, sondern dass dem sozusagen alten Gottesvolk schon etwas zuteil geworden ist. Und nicht, die Juden sind immer im Finstern gegangen und jetzt, wenn die Christen kommen, wenn Christus kommt, gibt es ein Licht. Ja? Das hat sich natürlich auch in unserer Tradition, ist von uns immer so verstanden worden und das darf auch so verstanden werden. Nur hier wird das ein bisschen geöffnet, dass man auch sieht, diese Verheißungen, wir nennen es Verheißungen, sind nicht immer nur auf die Zukunft gerichtet, sondern das sind zum Teil Geschehnisse, die vermutlich damals schon eingetreten sind, schon im Alten Testament eingetreten sind. Und dieses Vorher-Nachher, diese strenge Trennlinie, das Alte, Dunkle, das Schlechte, das ist sozusagen das Jüdische und jetzt kommt das Gute, Neue, Christliche, das muss aus dem Alten Testament nicht so gelesen werden. Es kann so verstanden werden, aber es muss nicht. Und darauf will man mit diesen konsequenteren Übersetzungen immer derselben Zeitform auch hinweisen.
Das Volk hat immer wieder ein helles Licht gesehen. Auf diese Erfahrung soll das hinweisen?
Es soll es zumindest in die Richtung öffnen. Also das ist ein bisschen heikel so zu formulieren, aber es soll zumindest zeigen, dass der Text nicht so eindeutig von etwas Zukünftigem spricht, wie wir oft glauben. Das Hebräische hat diese Offenheit für beides. Wir müssen uns für eine Zeit entscheiden. Wir können eben nicht Gegenwart und Vergangenheit zugleich schreiben. Und das macht diese Schwierigkeit aus. Und damit einfach deutlich wird, hier handelt es sich eben um ein Geschehen, das vielleicht vergangen ist, aber vielleicht auch Gegenwärtigkeit meint, setzt man jetzt offenbar mal einen Akzent, der die Hörgewohnheiten durchbricht.
Wenn Sie jetzt sagen, etwas bricht die Hörgewohnheiten, auf diese Erfahrung wird sie oft hinauslaufen, wenn wir jetzt den Lesungstext, den Evangeliumstext im Gottesdienst hören. Wie soll man damit umgehen? Es sind ja doch auch vertraute Formulierungen. Und es kann auch unangenehm sein, wenn die jetzt auf einmal anders klingen. Was empfehlen Sie da?
Ich empfehle möglichst große Offenheit und vieles auch einfach genießen. Es wird manches anders sein, gerade auch bei den Psalmen, die man vielleicht den einen oder anderen doch kennt. Aber es hat zum Teil auch eine wunderbare neue Frische dadurch. Wenn ich an den Psalm 23 denke, der Herr ist mein Hirte, und da hat es früher geheißen, er stillt mein Verlangen, und jetzt steht, meine Lebenskraft gibt er zurück. Ja, dann ist das doch etwas ganz anderes und viel Stärkeres. Also ich finde manche dieser Formulierungen einfach nur wunderbar, weil sie so diese Kraft der hebräischen Sprache so gut ausdrücken. Das gefällt mir daran so gut. Aber natürlich ist es eine Veränderung, und Veränderungen können auch immer verunsichern, das ist klar. Also ich würde dafür plädieren, hinsetzen, genießen, sich dafür öffnen, und wenn etwas wirklich ein Stolperstein wird, dann darüber nachdenken, was ärgert mich da jetzt gerade. Und das kann auch wieder zu einer neuen Begegnung mit der Schrift führen.
Mhm. Letztlich eine neue Form, Gott zu begegnen.
Das wäre schön.
Dankeschön.
Sie hörten das für heuer letzte Radioklassik-Sommergespräch. Stefanie Jeller hat mit der Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks, Elisabeth Birnbaum, gesprochen.
Radio Klassik, Stephansdom.